Ja, ihr lieben Leute, da und dort in unserer Umgebung um Chemnitz herum, an den Telefonen und den Bildschirmen, auch von mir nochmal ein herzliches Guten Morgen. Ich habe mich gefreut, dass der Micha das Lied rausgefunden hat hier, was wir zuerst gesungen haben. Und ich würde denken, dass es genau das auch beleuchtet, was wir erleben und wo wir uns festhalten dürfen. Ich lese uns den Text doch nochmal vor, wo wir gesungen haben, groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Er allein regiert über Raum und Zeit. Nicht Corona und nicht irgendwelche Regierungsmenschen. Er allein regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht er als Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Das ist ein Zuspruch, den wir uns eigentlich heute Morgen schon gesungen haben. Und wir sind heute Morgen erinnert worden an das Wort aus Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das hat mir auch nochmal zu denken gegeben, wie weit machen wir das? Wie weit kriege ich das hin, dass ich auf den Herrn vertraue und meinen Verstand nicht an die erste Stelle setze und dann mit ganzem Herzen. Das soll so ein bisschen, ja, die Einleitung sein vielleicht zu der Überlegung, die ich euch heute sagen möchte, wo ich denke, ich lade euch ein, mit nachzudenken über einen Spruch, den ich fand im Jesaja 28, Vers 16. Das ist ein ganz kurzer Spruch, der in dieses Thema passt. Da heißt es nach der Übersetzung unserer Elberfelder Bibel: Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Das ist also ein ganz kurzer Vers mit einem tiefen Inhalt, meine ich. Dass das alte Gotteswort in unsere Zeit hineinspricht. Ich denke mal, es ist unverkennbar, was wir für eine eilige, hektische Zeit haben. Wenn wir das überlegen, wenn ich aus der Haustür rausgehe oder sehe, wie Leute aus der Haustür rausgehen, schon mit dem Handy am Ohr. Man ist unterwegs, redet mit dem Handy in aller Öffentlichkeit, nutzt die Zeit, im Gehen noch zu reden und Termine abzuklären, wo wir uns früher an der Telefonzelle hingestellt haben, gehofft haben, dass keine Schlange steht und wir warten mussten, drinnen stand, fasse dich kurz. Das alles wird heute im Gehen erledigt. Oder diese Informationsflut, die wir haben, im Briefkasten, in den Medien, im Computer oder im Internet. Erdrückend. Ich finde das erdrückend. Rufen Sie jetzt an, heißt es im Radio. Oder nur heute, solange der Vorrat reicht, oder nur sonnabends, da ist es billig, da müsst ihr kommen. Also doch schnell hin oder nie, nicht hin oder was. Also es ist irgendwie hektisch, das geht täglich einen auf den Geist. Oder die Angstmacherei, die Renten werden knapp, was mache ich jetzt? Muss ich mich entscheiden? Muss ich schnell eine Lebensversicherung kündigen oder vielleicht doch noch eine Rentenversicherung abschließen? Altersarmut droht, Hilfe, was mache ich da jetzt? Alles solche Sachen. Und ich denke, wir haben eine Aufzählung in Größenordnung, könnten wir die jeder in seiner Familie fortsetzen. Wer kennt das nicht, dieses ängstliche Eilen? Dann denke ich wieder, na, ist es nicht ganz natürlich, dass man sich kümmert, dass man sich plagt, dass man auch, ja, sein Ziel irgendwie erreichen möchte, dass man alles tut, dass das gelingt. Und dann kennen wir den Vers aus Jesaja: Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen und handeln dann so, als ob wir alles selber schaffen müssten. Wir alleine müssen schnellstens jetzt Auswege finden aus der Krise. Und bei aller Unsicherheit sagen wir: Ja, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Ja, und ängstlich so zu eilen ist aber doch, wenn ich das richtig verstehe, in Gottes Augen ein klarer Mangel an Glauben. Und unter diesem Eindruck dieses alten Gotteswortes denke ich manchmal, merken wir, was uns an Glauben fehlt, so in unserem Alltag. Und ich dachte an die Jünger in dem Boot, was ja nun wirklich in Gefahr war, unterzugehen in dem Sturm. Dass Jesus dort schläft, ist mir, ich staune nur, dass das geht. So, und dann stillt er den Sturm, war wirklich höchste Not. Und dann sagt er ihnen, wie? Habt ihr keinen Glauben oder was? Ich bin doch da. Ich bin doch ganz nah bei euch. Habt ihr keinen Glauben? Das habe ich mir so überlegt. Das ist irgendwie beschämend. Da fühlt man sich ganz klein auf einmal. Und uns geht das oft so im Tag, im Alltag. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, habe ich drei starke Persönlichkeiten ausgewählt, gottgläubige Männer, die ängstlich eilten. Und warum eilten sie ängstlich? Ich glaube, der Glaube war zeitweilig weg. Mir hat eine liebe Kollegin gesagt, die sich getrennt hat von ihrem Mann als Familie. Ich kann es nicht ändern, die Liebe war weg. So ähnlich komme ich mir hier vor. Der Glaube war weg, zeitweilig. Kommt uns das bekannt vor? Geht uns das auch manchmal so, dass man sagt, weiß nicht, irgendwie fehlt mir gerade was. So, und die ganzen Geschichten sind uns ja aufgezeichnet zur Belehrung, das wissen wir ja. Und dann würde ich uns einladen, dass wir daraus was lernen. Versuchen es zumindest, dass wir etwas daraus lernen. Und schauen uns die erste Person mal an, nämlich den Vater des Glaubens, den Abraham. Der Vater des Glaubens, der Abraham. Und den Abraham, der hieß noch Abraham damals, da steht nachzulesen im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Und da gleich im ersten Vers verlangt Gott von dem Abraham, zieh mal aus dem Land, wo du wohnst, aus deiner Verwandtschaft, mit deinen ganzen Leuten da, aus deinem Vaterhaus, deiner Heimat, wo man sich ja irgendwie doch eingerichtet hat. So, und dann gehst du mal in ein Land, ich sag dir schon, wo es hingeht, jetzt noch nicht, aber das zeige ich dir schon. Nun stellen wir uns das mal vor, wie das so gehen soll. Packst deine Sachen, gehst zur Haustüre raus, weißt aber noch nicht genau geradeaus, rechts oder links rum. Gott zeigt es dir schon. Machen wir das? Trauen wir uns das zu? Da Abraham glaubte Gott, ging los, so steht es im Vers 4, 1. Mose 12 sind wir, wer es lesen möchte, im Vers 4. Da Abraham geht los, ist 75 Jahre alt, ist verheiratet mit seiner Frau Sarai. Beiden sind kinderlos. Er kommt tatsächlich an in dem Land Kanaan, wo er hingehen soll, und baut durch eine Gottesbegegnung seinem Herrn, dem Gott, der ihm das gesagt hat, einen Altar. Er baut also einen Altar, einen Ort, wo man Gott begegnen kann, wo man sich vielleicht auch mal stille hinsetzen kann, wo man beten kann, wo man ihn anbeten kann. Er macht jedenfalls eine Stelle, wo er sagt, so Gott, du hast mich bis hierher gebracht, hier will ich sein, hier will ich dich ehren und vor dir stille werden. So, und auf einmal gibt es eine Hungersnot dort, in genau dem Land. Gott hat ihm versprochen, dieses Land soll dein Land sein. Und es soll deinen Nachkommen gehören. Und dort gibt es plötzlich nichts zu essen. So, und was jetzt? Er muss sich entscheiden. Heute früh da fährst, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütz dich nicht auf deinen Verstand. Geht jetzt irgendwie nach rechts oder links, wie jetzt? Und ich kann dem Abraham nachvollziehen, er sagt, ich bin verantwortlich für alle meine Leute, die mit mir sind. Es gibt hier nichts zu essen. Mein Verstand sagt mir, das Beste, was man machen kann, wir gehen ins Nachbarland. Wir wandern aus nach Ägypten. Dort gibt es ja was zu essen. So, und dort will er als Fremder leben, steht in Vers 10. Und wenn wir die Geschichte kennen oder auch nochmal nachlesen wollen. Es gab eine Menge Ärger. Er hat sich eine ganze Menge Ärger eingehandelt, seine Frau als seine Schwester ausgegeben, damit er mit heiler Haut davonkommt. Das sind so die Geschichten, die wir weitgehend auch schon kennen. Im ganzen Kapitel 12, wer es mal lesen möchte, 1. Mose 12, steht diese Begebenheit. Und am Ende wird er mehr oder weniger höflich hinaus beordert aus dem Land von Ägypten mit seinem Zeug, mit seinen Leuten und kommt am Ende wieder zurück, endlich an den Ausgangspunkt, an dem er schon mal war, nämlich genau dort, wo er den Altar gebaut hat. Dort begegnet er Gott neu. Im Kapitel 13, 3 und 4 steht es. Was mir aufgefallen ist, dass Gott es nicht aufgeschrieben hat oder nicht aufschreiben lassen hat. Ich glaube, Gott ist ihm in Ägypten nicht begegnet. Er hatte in Ägypten keine solche Gottesbegegnung. So, und wir können das von hinten her lesen und können schlau reden und können sagen, na Abraham, was hast du denn da für einen Quatsch gemacht? Das kann man doch nicht machen. Wir wollen mal vorsichtig sein. Ist es nicht oft so, dass wir selber Entscheidungen treffen oder getroffen haben, die uns eher weniger dienlich waren? Das Schönste bei der ganzen Geschichte, was mir gefällt, ist, dass Gott den Abraham seine Wege gehen lässt. Dass er ihn wirklich den selbstgewählten Weg gehen lässt und ihm seine Erfahrungen machen lässt und ihn zurückbringt und ihn bewahrt vor größeren Schaden. Das ist die Gnade Gottes. Und ich habe an den Vers denken müssen in 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu werden, Gott bleibt treu. Abraham hätte auch anders entscheiden können, habe ich mir überlegt. Aufgrund seiner Gottesbegegnung dort, wo er war, Kapitel 12, Vers 7 steht das, hat er ja gewusst, dass er genau richtig ist. Er ist genau hier an dem Ort, wo er sein sollte. Er musste jetzt nicht überlegen, habe ich mich vertan? Hoffentlich bin ich hier richtig, bin mir gar nicht mehr sicher. Das brauchte er nicht zu denken. Er wusste, er ist hier richtig. Deswegen hat er ja den Altar gebaut. So, und wenn jetzt die Hungersnot kommt und er sein Vertrauen auf den Herrn, der mit ihm sprach, größer gewesen wäre als sein Verstand, hätte er doch sagen können, denke ich mir, Gott, du Allmächtiger, du hast mich hierher gerufen, hier gibt es nichts zu essen. Soll ich hier umkommen? Zeig mir doch einen Ausweg. Wie soll denn das hier weitergehen? Hätte er sagen können. Das erfordert natürlich einen starken Glauben. Ein Vertrauen auf das Wort, unter dir sind ewige Arme. Frag ich mich, hast du solch einen starken Glauben? Hab ich den? Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und es erinnert mich ganz stark an unsere Jahreslosung. Ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben. Im Psalm 33, Vers 18 und 19, hat einer seine Erfahrungen mit Gott niedergeschrieben. Da steht, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tode errette und sie am Leben erhalten in Hungersnot. Da ist er her, direkt Hungersnot genannt. Und ich muss denken an die Bitte im Vater unser täglich Brot gib uns heute. Und so weit entfernt ist uns das manchmal gar nicht. Aber es geht auch in der Bitte um heute, nicht morgen, übermorgen. Hungersnot im Land damals, vielleicht vergleichbar mit Arbeitslosigkeit heute, die uns drohen kann durch die Betriebe, die zumachen müssen, oder andere Geschäfte. Geschäftsschließungen wegen Corona. Ich denke, dass gerade in unseren Tagen viele Leute darunter leiden. Sie haben Angst vor einer ungewissen Zukunft. Werden die Finanzen reichen? Werden wir mit dem Einkommen auskommen, was wir haben? Und dann beginnt so ein ängstliches Eilen. Weil der Glaube fehlt, denn viele Mitmenschen glauben ja nicht an Gott. Und die Frage ist, wie ist das denn mit uns, die wir glauben? Wir wollen uns nicht anstecken lassen, sondern uns besinnen, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der uns durch schwierige Wegstrecken führen kann. Durch den Propheten Jeremia lässt Gott den Seinen etwas Wichtiges sagen. Das steht im Jeremia 29, die Verse 11 und 12. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Um eure Zukunft und Hoffnung zu gewähren, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Das ist eine schöne Zusage. Den zweiten Gottesmann, den ich mir erwählt habe zum Nachdenken, ist der David. Der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er erleidet in seinem Leben eine schwierige Verfolgungszeit durch den amtierenden König Saul. Nirgends war er sicher, ständig auf der Flucht. Und wie wir uns vorstellen können, das zehrt an den Nerven. Irgendwann reicht's dir. Und es war auch eines Tages soweit. Das steht in 1. Samuel 27, Vers 1 und 2. Dort steht seine Entscheidung. 1. Samuel 27, Vers 1 und 2. Und seine Entscheidung, die heißt, es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Ja, eigentlich ein kluger Gedanke. Wenn ich abhaue zu meinem Feind, dann wird doch Saul wahrscheinlich eher nicht in das Land gehen, wo die Feinde sind. Aber er ist eben auch dort. Seiner Meinung nach war das erstmal das Schlauste, was er machen konnte. Für ihn. Und setzt es in die Praxis um. Aber die weitere Begebenheit zeigt, wenn wir das lesen, insgesamt lesen, dass der gewählte Weg nicht nach Gottes Gedanken war. Er hatte seine Entscheidung ohne Gott getroffen. Und zwar ein bisschen schnell vielleicht. Kann sein. Er sucht tatsächlich Schutz bei den Feinden Israels. Da kannst du sagen, wie kann der denn sowas machen? Kann man denn auf so eine Idee kommen? Und schließlich sind es ja noch 600 Männer, die mit ihm lebten, waren und kämpften und für ihn kämpften. Nun frage ich mich, ist es manchmal so, dass wir auch Entscheidungen treffen, die scheinbar für uns das Beste sind? Wo wir sagen, ja, das Beste ist, ich mache das so. Das scheint mir das Beste zu sein. Und dann später erkennen wir auf einmal, das war gar nicht so gut. Es waren Entschlüsse, die wir irgendwie ohne Gott getroffen haben. Hat nicht so richtig seine Zustimmung. Wir haben nicht gefragt vorneweg. Und dann ist dasselbe wieder, dass es der Gnade Gottes zu verdanken ist, dass er uns die Wege gehen lässt, die wir gewählt haben, und es tatsächlich hinkriegt, dass er uns auf den richtigen Weg zurückbringt. Zurück in seine Gegenwart, in seine Nähe, dass wir das Vertrauen zu ihm wieder neu finden. Beim David hat es 16 Monate gedauert, bis er zurück war und neu die Gemeinschaft mit seinem Gott erlebte. 16 Monate. Und sein Sohn David, Salomo, hat im Buch der Sprüche im Kapitel 19, Vers 2 noch einen bemerkenswerten Satz geschrieben, den ich gut nachvollziehen kann. Da steht, wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Ja, das geht schnell. Mal ein Fehltritt, schnell gehen wir falsche Wege, kommen oder gar vom Weg ab. Und manche hastige Autofahrt endet im Straßengraben, wenn es gut geht. Und wo ist dann der Glaube, wo gesagt wird, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen? Und einen dritten Menschen aus dem Alten Testament, der mir viel sagt eigentlich in seinem Leben, war Elia. Elia, der Prophet Gottes. Und die Geschichte, wenn wir die lesen, ist so gewaltig. Er tritt auf in der Vollmacht seines Herrn, in der Vollmacht des lebendigen Gottes, der die Allmacht hat über alles. An den Altären, ja, auf dem Karmel. Da lässt das ganze Volk antreten. Und dann sagt er, wie lange hinkt ihr denn auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgte ihm nach. Wenn man sich das vorstellt, wie das dort ausgesehen haben mag. Man kann es nachlesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 18. Da steht das. Ab Vers 21 vielleicht. Wie wir wissen, bekennt sich Gott zu Elia, sendet Feuer vom Himmel und verbrennt das ganze Opfer samt Altar und Wassergraben drumherum. Alles brennt weg. Ein gewaltiges Geschehen. Und unter dem Eindruck ruft das ganze Volk, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Machen Sie schön. Und das Leben der Götzendiener wird vom Elia ausgelöscht. Schon alleine das, wenn man sich das vorstellt, wie der Elia in der Vollmacht Gottes umgegangen ist, an der Stelle. Und die Vollmacht und die Gewalt Gottes erlebt hat. Den ganzen Altar weggebrannt, samt Opfer und Wasser. Und im Kapitel 19, ja vielleicht noch ein bisschen eher, da steht, dass der Ahab, der König, das seiner Frau Isabel sagt. Und die sendet einen Boten zum Elia und sagt so, morgen bist du dran. Morgen stirbst du. Morgen ist deine Zeit um. Und was macht Elia? Kapitel 19, Vers 3. Da hören wir seine Reaktion. Da fürchtete er sich und lief um sein Leben. Nur fort hier. Und zwar schnell. Eben erlebt er noch die Kraft Gottes in geballter Ladung, möchte ich sagen. Und jetzt hat er Angst vor der Todesandrohung dieser Frau. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. War der Glaube weg? Ist es jetzt auch schon mal so gegangen? Eben noch das Eingreifen unseres Herrn erfahren, der zu uns stand, als wir für ihn stritten vielleicht, ihn verteidigten oder unseren Glauben verteidigten in der Schule oder auf Arbeit. Eben noch seine Hilfe erlebt im Dienst für ihn, egal wo das war, so deutlich. Und gleich danach dieses Verzagtsein, wie Elia, was deutlich im Vers 4 von Kapitel 19 zum Ausdruck kommt. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin. Ich bin nicht besser als meine Väter. Total verzagt. Gerade noch Gottes Kraft in Eingreifen erlebt und hier unterm Ginsterbusch hingelegt. Ich hab's satt. Ja, ich bin nicht besser als alle anderen. Nimm mein Leben hin. Gut, wir wissen die Geschichte, wie sie weiterging. Gott hat ihn nicht fallen lassen. Und am Ende zu sich, ohne die Plage sterben zu müssen, geholt. Drei Gottesmänner aus dem Alten Testament. Es gibt noch mehr solche Geschichten vielleicht. Ich wollte nur die dreimal bedenken. Abraham, David, Elia. Sie waren zeitweise ängstlich, eilig, hastig entschieden, durchs Leben gegangen. Und die Bibel zeigt uns, dass man nicht so leben muss. Wir sollen unseren Weg im Glauben an Gott, unseren Herrn, gehen, in Besonnenheit und Ruhe und in einer Gelassenheit, die nur er schenken kann. Genau wie wir es gesungen haben am Anfang, Gott ist der allmächtige Herrscher, der auch heute noch in Corona-Zeiten regiert. Er ist der Herrscher. Kenne ich ihn als meinen himmlischen Vater, der um mich besorgt ist? Dass er der Herrscher ist, dass ich erinnere mich, wer ihn kennt. Michael Zimmermann hat mal einen schönen Satz gesagt. Das habe ich mir gemerkt über viele, viele Jahre. Da steht in der Offenbarung, dass der Engel den Johannes ruft, er soll hier hinaufkommen und soll mal schauen. Ziemlich am Anfang der Offenbarung, ich habe es gerade nicht bei mir. Da guckt der Johannes hin und da ist eine Tür. Und die Tür ist eine Spaltbreit geöffnet und er kann in den Himmel sehen. Und dort ist der Thron. Und er steht ganz kurz und auf dem Thron, da saß einer. Und das hat der Michael Zimmermann so deutlich gemacht. Der Thron ist nicht leer. Da sitzt einer. Und der hat die Macht. Niemand anders auf dieser Welt. Und so ist es, wie wir es gesungen haben heute Morgen. Gott ist der allmächtige Herrscher, der auch heute noch regiert und alles in seiner Hand hält. Und wenn ich das weiß, dass dieser allmächtige Herrscher mein himmlischer Vater sein kann und ist, weil ich sein Kind bin, dann bewahrt mich das vor einer hektischen Betriebsamkeit. Konkret, ich muss jetzt nicht rennen und vorsichtshalber noch ein paar Hamsterkäufe machen, weil ich ja nicht weiß, wie lange das ganze Theater hier noch geht. Ich will einfach und möchte einfach, dass unser Herr oder mein Herr, mein himmlischer Vater, mir neu diese Gelassenheit schenkt, die aus dem alten Jesaja-Wort spricht. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Können, ja, wollen wir noch auf sein Eingreifen warten, ohne dass wir ungeduldig werden? Auch warten kann manchmal dran sein. Ich habe so gedacht an Klagelieder 3, Vers 25 und 26, wo steht, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Das ist also gut. Das bedeutet nicht, die Hände in den Schoß zu legen und mal sehen, was so wird. Nein, aber ein aktives Warten, ein sich führen lassen, ist etwas anderes als hektische Betriebsamkeit, wo man alles selber regeln will. Und solche Ruhe und solche Gelassenheit in allen Lebenslagen bekommt man nur aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Sein Heiliger Geist möchte uns täglich erinnern an die Allmacht Gottes, denn wir denken oft zu wenig dran. Und deshalb brauchen wir nicht mehr ängstlich eilen. Jesus selbst hat uns eingeladen mit den Worten, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28. Das ist also der Weg. Nicht schnellstens fort hier, sondern hin zu ihm. Unser Leben ihm übergeben, ganz neu oder auch immer wieder. Und auch heute noch gilt diese Einladung. Jeder darf sie annehmen und so zur Ruhe kommen. Zu einer Ruhe, die bis in die Ewigkeit reicht. Und ich denke, dass wir durch unser Vertrauen auf seine Führung und sein Eingreifen und manchmal auch sein Warten kennen, dass er eingreift zu seiner Zeit. Und seine Leitung, dass wir auf seine Leitung vertrauen, dass wir dadurch unseren Herrn ehren können und auf diese Weise ein lebendiges Zeugnis sein können für ihn in unserer Zeit, so wie sie eben gerade ist. Und das ist meine Bitte für mich und für euch alle. Gott möge uns dazu helfen, dass dieses Vertrauen wieder ganz groß wird an den Allmächtigen, der alles in seiner Hand hält. Ja, und da hatte ich so gedacht, dass wir vielleicht am Ende dieses Lied singen können. Berge mich in deinem Arm. Das ist die Nummer 482. Das wäre schön.